Und Jesus antwortet ihm darauf: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer die Predigt von letzter Woche noch so ein bisschen im Hinterkopf hat, der weiß, wir haben uns vor allem den ersten Teil angeschaut, also die Liebe zu Gott mit Herz, mit Seele, mit allem Verstand, einfach mit unserem ganzen Sein. Und da liegt es auf der Hand, dass wir noch ein kleines bisschen praktischer und konkreter werden und uns jetzt auch noch mal konkret mit der Liebe zum Nächsten beschäftigen. Und ich habe mal so gedacht, ist ja ganz gut, wenn man für sowas dann auch so ein paar erprobte Experten da hat. Und deswegen sind die Teilnehmer des Pax an Teams Belarus heute hier. Und euch darf ich jetzt mal hier nach vorne bitten. So, ja, das kommt, ist immer schön, wenn man das so ganz laut sagt. So, das kommt dann nämlich auch raus und dann sind auch die, wir haben heute im biblischen Unterricht darüber gesprochen, welche Alltagserfahrungen es gibt, also welche Erfahrungen wir machen und welche davon in der Bibel stehen. Und wir haben da dann auch festgestellt, das haben einige sehr offen zugegeben, da bin ich euch sehr dankbar dafür, dass ihr so ehrlich seid. Und ihr braucht euch auch dafür nicht schämen, aber wir haben darüber gesprochen, dass man ja auch manchmal im Gottesdienst einschlafen kann. Ja, bei Paulus war das ja auch schon so. Und dementsprechend ist es manchmal dann ganz gut. Ich weiß nicht, wie der Paulus das gemacht hat. Ich habe jetzt einfach mal ganz laut so gesagt. Und es kann natürlich sein, dass dann ein paar Leute wieder wach sind. Aber das war ja, bei Paulus ist ja alles gut ausgegangen und er hat dann einfach noch bis in die Morgendämmerung weitergepredigt. Ganz so lang wird es heute wahrscheinlich nicht. Wir freuen uns, dass ihr hier seid, liebes Pax an Team. Ich habe das ein oder andere Bild von eurem Einsatz ja schon gesehen. Und soweit ich mich erinnere, wart da nicht nur ihr drauf. Vielleicht sagt ihr mal was zu euch, also zu euch persönlich. Wer seid ihr als Teilnehmer des Pax an Teams? Und wer gehörte vielleicht auch noch dazu? Und vielleicht kann einer hier die Lichter ein bisschen ausmachen, sodass wir die Bilder auch gut sehen können an der Stelle. Schießt los.
Gut, dann fange ich mal an. Also ich bin die Sarah, da ist mein Mann, genau, der Jonas. Was soll ich denn jetzt über mich sagen? Ich war zum ersten Mal bei einem Pax an mit dabei, war das erste Mal und genau, noch zu mir. Ich arbeite in Gelnhausen, habe eine Ausbildung gemacht und arbeite da jetzt im Büro.
Ja, ich bin der Jonas Schmidt, der Sohn vom Heiko. Den kennen wahrscheinlich ein paar von euch. Das war mein zweiter Pax an Einsatz in Belarus. Ich war 2013, glaube ich, in Amerika und in Mexiko mit. Und ja, arbeite gerade in der IT in Gelnhausen in der Firma.
Ich bin Dolly, ich glaube, mich kennen schon ein paar. Ich war schon ein paar Mal hier. Ich arbeite für Helping Hands und habe jetzt 5, glaube ich, Pax-An-Einsätze mit Simon zusammengeleitet.
Gut, ich bin das Pendant dazu, ich bin der Simon. Ja, komme aus Gelnhausen. Meine Frau ist gerade in Ghana auf dem Rückflug, also dürfte jetzt bald in der Luft sein. Genau, die Janina, die ist jetzt nicht hier heute Abend. Deswegen, ansonsten hatten wir noch im Team gehabt den Aurelio aus Frankfurt. Seht ihr ganz da. Dann hatten wir noch den Jan Schwarzfischer mit dabei gehabt, aus ja, Kiel. Genau. Und die Jenny natürlich, die wir letzte Woche besucht haben. Letzten Sonntag waren wir in Frankenthal. Genau. Und die Jenny aus Frankenthal. Jo, das war unser Team.
Und wir haben das letztes Jahr ja schon mal so ähnlich gemacht, dass wir euch hier vorne hatten und wir gesagt haben, wir wollen was von euch hören, aber nicht nur, indem ihr hier vorne steht, sondern indem wir euch ein bisschen dazu interviewen, euch konkrete Fragen stellen, euch auch als Einzelnen, die ihr jetzt heute hier seid. Ihr habt ja als Pax an Team, es gibt ja mehrere Pax an Teams und das auch in der Regel jedes Jahr, ihr habt immer ein anderes Ziel. Also nochmal wenn ich mal überlege, Dorli und Simon, ihr beide wart jetzt als Leiter in einigen Ländern auch schon dabei, ja, habt das Team geleitet in Albanien, in Armenien, in Moldawien und in Portugal, genau. Was hat denn jetzt dazu geführt, Dorli, dass es Belarus, dass es Weißrussland geworden ist in diesem Jahr? Was hat das zu einem solch spannenden Einsatzziel für euch gemacht?
Ja, also das war tatsächlich schon das dritte Mal, dass wir versucht haben, nach Weißrussland unseren Einsatz zu machen. Die David und Tanja Cantarella, die man hier auf dem Bild sieht mit ihrer Tochter Liliana, die wollten da als Missionare hin. In Weißrussland gibt es noch keine Kirchennazarenas oder sonst sowas in die Richtung und die wollten halt dahin, um dort die Arbeit der Kirchennazarenas anzufangen. Das wollten sie schon vor einigen Jahren, da hatten wir dann schon gefragt, ob wir mal kommen könnten. Das hat sich aber alles ein bisschen verzögert. Als wir sie dann letzten Sommer gefragt haben, naja, ihr seid ja jetzt da, können wir jetzt kommen? Da waren sie gerade ein halbes Jahr da und haben gemeint, naja, also ihr könnt schon kommen, aber wir haben hier halt noch nichts. Also ihr dürft zwar gerne kommen, aber wir können euch nicht garantieren, dass wir ein Projekt für euch haben. Wir können euch nicht garantieren, dass wir Kinder für euch haben, mit denen ihr ein Kinderprogramm machen könnt. Aber wir haben das Gefühl, dass wir jetzt mal diesen Schritt im Glauben tun sollten und das Team einfach mal planen. Und dann haben Simon und ich uns abgesprochen und haben dann entschieden, dass wir, ja, dass wir diesen Schritt gehen wollen und haben das Team dann so beworben.
Auf euren Einsätzen bisher, ich habe die eben ja schon erwähnt, habt ihr mit ganz unterschiedlichen Menschengruppen zusammengearbeitet. Also ihr habt euch bei Obdachlosen engagiert, ihr habt mit Roma zusammengearbeitet. Was war denn jetzt eure Zielgruppe dieses Mal in Weißrussland? Jetzt hast du gesagt, warum ihr nach Weißrussland seid, wie das zustande kam, aber was war eure Zielgruppe, was war euer Projekt überhaupt?
Ja, also über das vergangene Jahr hinweg, da haben wir verschiedene, also beziehungsweise David und Tanja haben verschiedene Sachen ausprobiert. Sie waren in Waisenhäusern, haben verschiedene andere Institutionen oder sowas besucht, um ein Projekt für uns zu finden im Prinzip. Und bei allen war eigentlich die Reaktion so, nee, wir machen nur das, was auf dem Papier steht, das trauen wir uns nicht. Es war dann inzwischen März, das ganze Team hatte sich schon angemeldet. Und dann ist Tanja direkt bei Ihnen um die Ecke. Gut, ist das richtige Bild. bei einem Sozialzentrum, einem staatlichen Sozialzentrum, einfach mal reingegangen und hat danach gefragt. Das ist ein Zentrum, was mit verschiedenen Gruppen zusammenarbeitet, also mit Menschen mit Behinderungen, mit älteren Menschen, mit Kindern. Wir haben spezifisch dann vor allem mit den Menschen mit Behinderungen, mit den Kindern zusammengearbeitet. Und da war die Reaktion dann ganz anders. Die Leiterin war sehr engagiert, hat gesagt, ja super, Team von Deutschen kommt. Und dann hatten wir unser Projekt. Aber es war wirklich auch ein Wunder, dass wir im Endeffekt dann ein Projekt hatten.
Das war dann also eure Hauptzielgruppe, so kam das zustande. Simon, du bist ja der mittlerweile schon sehr routinierte Bauleiter der Pax and Teams. Was war euer Bauprojekt dieses Mal?
Gut, also dieses Mal hatten wir verschiedene Baustellen gehabt. Wir hatten im Großen und Ganzen in zwei Sozialzentren gearbeitet. In dem ersten Sozialzentrum ging es darum, einen Kinderraum einzurichten. Einfach, ja, das war ein leerer Raum, der vollgestellt war mit allem möglichen Kram. Den haben wir dann entrümpelt und anständig gemacht, gestrichen, Regale rein, Heizungskästen rein. Das war aber mehr so die kleine Baustelle so für nebenbei. Die Hauptbaustelle war dann in dem zweiten Sozialzentrum, wo die Menschen mit Behinderungen waren und wo ihnen ja geholfen wurde. Da haben wir eine Holzwerkstatt eingerichtet und haben auch neben dem, jetzt haben wir endlich mal die Holzwerkstatt. Seht ihr, da haben wir gerade eine Werkbank zusammengebaut, also auch verschiedene Arbeitsstationen einfach reingebaut in den Raum, haben einen Entspannungsraum gestaltet, kreativ und schön gemacht, in dem die Leute einfach Zeit verbringen können, sich hinsetzen können, den seht ihr da. Genau. Dann haben wir noch Hochbeete gebaut, die man mobil bewegen kann, damit es die Möglichkeit gibt, neben den handwerklichen Aktivitäten auch so ein bisschen gärtnerisch tätig zu werden. Ja, das waren so die groben Sachen, die wir so gebaut haben.
Das Bauen ist immer ein Teil, da seid ihr immer mit Menschen zusammen, beziehungsweise macht etwas direkt für sie. Ihr macht aber auch etwas mit ganz besonderen zusätzlichen Menschen, mit denen ihr so zu tun habt, nämlich mit den Kindern. Die tauchen immer wieder bei euch auf, bei den Pakistan-Teams. Das heißt, es gibt ein Kinderprogramm. Sarah, gibt es irgendein besonderes Highlight aus der Zeit, aus dem Kinderprogramm, das du hervorheben möchtest?
Also wir haben vormittags immer gearbeitet und dann schnell Mittag gegessen und dann zum Kinderprogramm. Ein besonderes Highlight ist jetzt irgendwie schwierig zu sagen, weil es hat einfach auch Spaß gemacht, mit den Kindern zu arbeiten. Wir haben geschauspielert, wir haben gesungen, sieht man hier auch ein bisschen auf den Bildern. Wir haben Sport gemacht und gebastelt und ich glaube, mein persönliches Highlight war schon das Basteln, wie viel Freude da die Kinder mit hatten. Also die Kinder kamen auch aus sozial schwachen Familien, also war das für die vielleicht auch gar nicht so alltäglich. Und einfach, dass sie über 5 Tage hinweg auch echt regelmäßig gekommen sind und sich wirklich voll gefreut haben.
Mit wie vielen Kindern habt ihr dort ungefähr zusammengearbeitet?
Ja, ich glaube so circa 25, mal weniger, mal mehr, genau.
Und das ging auch mit euch als 7- oder 8-köpfiger Gruppe dann gut?
Ja gut, wir hatten viel Unterstützung, Davide und Tanja. Und die hatten noch Nachbarn und andere Freunde, die auch natürlich Russisch konnten, mit dabei. Das hat uns dann viel geholfen, weil mit Kindern konnten wir halt nicht kommunizieren, außer so mit den Händen.
Das heißt, ihr hattet Unterstützung und es fand auch dann ja eigentlich Beachtung bei den Menschen um euch herum. Aber eigentlich müsste man ja sagen, euer Einsatz fand auch landesweit ziemlich große Beachtung. Also man geht ja nach Weißrussland, man hilft den Menschen dort und dann passiert etwas, Simon, da tauchten bei eurer Fertigstellung ein paar interessante Gäste auf. Erzähl uns doch mal etwas darüber.
Na gut, also wir sind dann irgendwie, ja, angefragt worden oder die Leute sind dann vorbeigekommen, weil die Leiterin von dem Zentrum das eigentlich ganz toll fand, was wir gemacht haben. Und dann hieß es bei uns, ja, ihr werdet so von einem Fernsehsender, da wird ein Fernsehsender vorbeikommen, der wird euch interviewen. Und naja, gut, man muss sagen, die Medienlandschaft ist in anderen Ländern ein bisschen anders wie bei uns. Also es gibt halt auch viele kleine Internetzeitungen oder sowas, die, und dann dachten wir halt, das wird sowas werden und dann sind wir vielleicht, ne, Gelnhäusener Plättchen oder sowas drin und alles wird gut. Am Ende waren dann halt 3 Rundfunkstationen da und Fernsehstationen. Eins davon war Belarusian One, also so ungefähr so wie die ARD bei uns oder das ZDF. Und die haben dann halt auf einmal mit Kamera und allem so vor uns gestanden, uns gefilmt, interviewt, auch ein Fernsehinterview gegeben und das kam dann auch in die Nachrichten, 20 Uhr Nachrichten und so weiter. Also es war schon ja irgendwie eine sehr besondere Erfahrung, das einfach mal so zu erleben. Und ja, also ich wurde auch mit perfekt Russisch synchronisiert. Also das hat alles geklappt. Ich habe auf Englisch das Interview gegeben und ich wurde einfach rausgeschmissen. Also es war auch interessant, mich selbst zu sehen, wie toll ich Russisch reden kann. Also es hat echt Freude gemacht. Dann ja, war eine super Sache.
Gab es da noch von anderer Seite Leute, die das dann gesehen haben im Fernsehen und die dann danach auf euch zugekommen sind oder auf das Zentrum, das Sozialzentrum oder wie war das?
Also ich würde sagen, das war auf jeden Fall für David und Tanja sehr gut, weil beide haben auch die Möglichkeit gehabt, Interviews zu geben und haben dadurch einfach auch die Tür aufbekommen mit den lokalen Verwaltungsbehörden, weil eben alles doch sehr stark auch von der Verwaltung eben bestimmt wird. Und das ist einfach gut, wenn man schon bekannt ist und man einfach weiß, das sind Leute, die eine vernünftige Arbeit machen. Und dahingehend hat das sehr unterstützt. Wir waren jetzt nicht die Stars, weil wir sind auch meistens eigentlich nur am Arbeiten. Deswegen, also wir wurden jetzt nicht angesprochen und ja, Autogramm oder sowas haben wir auch nicht gegeben. Also.
Jonas, vielleicht kannst du uns sagen, euer Einsatz fand ja jetzt so viel Beachtung, haben wir jetzt eben gehört. Jetzt wart ihr da in den Medien, auch wenn ihr dann vielleicht hinterher nicht direkt angesprochen wurdet. Aber das war so das Echo, das ausgelöst wurde bei den Medien. Aber was hat das denn mit den Menschen gemacht, denen ihr begegnet seid dort und für die ihr das auch dort gemacht habt? Diese Werkstatt und alles andere drumherum, wofür ihr euch eingesetzt habt. Wie haben die Menschen reagiert?
Genau, also die Holzwerkstatt, sage ich jetzt mal so dazu, und den Entspannungsraum haben wir in dem Behindertenzentrum aufgebaut. Und wir waren schon ziemlich beschäftigt, muss ich sagen. Vor allem so die ersten Tage, so bis zum Ende eigentlich durchgehend am Arbeiten, weil wir es einfach schaffen wollten und auch die Ziele, die wir uns gesetzt haben, auch umsetzen wollten. Und dadurch hatten wir im ersten Teil, sage ich jetzt mal, nicht so viel Zeit, leider direkt mit den Leuten zu arbeiten. Zum Ende hin, so die letzten 2-3 Tage, zum Glück wurde es dann etwas entspannter. Wir haben gesehen, okay, da gibt es ein Ende, wir kommen durch, wir schaffen alles. Und hatten dann auch endlich Zeit, mal mit den Leuten wirklich was zu machen. Wir haben dann einen Workshop gemacht, einen Musikworkshop, einen kleinen mit Percussion, haben kleine Instrumente für sie mit ihnen gebaut, haben getanzt, haben es probiert zumindest, und es war auf jeden Fall sehr lustig, hat viel Spaß gemacht und hatten dann auch noch Möglichkeit, wirklich diese Holzwerkstatt einzuweihen zusammen mit den Leuten, konnten da anfangen, die ersten Bretter zu sägen, die ersten Schrauben in das Holz reinzudrehen, die ersten Vogelhäuser so grob zusammenzubauen. Und da hat man vor allem halt bei den männlichen Bewohnern oder ja, Mitarbeitern gesehen, dass sie wirklich eine Aufgabe hatten, die vor allem den männlichen Personen halt Spaß gemacht hat. Also das Handwerken mit Holz, das Sägen, das Bohren, das war voll ein Ding. Und ich denke, das Anmalen und das Dekorieren wird dann eher vielleicht bei den weiblichen Personen gut ankommen. Und ja, das hat einfach Spaß gemacht, und einfach zu sehen, okay, die haben echt Freude daran, das ist was Gutes, was Langwieriges. Und leider wurde auch jemand eingestellt, der sich wirklich darum kümmert, um diese Holzwerkstatt. Und das war uns auch echt wichtig, weil alleine können die Leute zwar schon arbeiten, aber so ein grobes Vorgeben und Organisieren ist schon nötig dazu, damit das auch läuft. Und da sind wir echt froh, dass das so weitergeht.
Ich erinnere mich an an einige von den Teilnehmern aus dem Paxan-Team Moldawien. Da gab es so ganz konkrete Begegnungen mit einzelnen Personen, die manchen von den Teilnehmern sehr noch in Erinnerung geblieben sind. Gab es da eine für euch, eine Begegnung mit einer Person dort?
Da gab es eine Frau in dem Zentrum mit den Kindern, die haben wir, oder ich glaube eher die Jenny, die Lady genannt. Also es war einfach eine ältere Frau, die da die Leitung hatte, und die war einfach mit Begeisterung dabei. Die hat Fotos gemacht, ich glaube, der Jenny, als die vormittags allein in dem Raum gemalt haben, Frühstück gebracht. Sie konnte zwar, ich glaube, kaum Englisch, aber war einfach sehr, sehr herzlich und dabei und hat uns auch gegen Ende, war sehr dankbar, hat jedem von uns mit Google-Übersetzer auf eine weißrussische Flagge was auf Deutsch draufgeschrieben. Also es war einfach Wahnsinn zu sehen, gerade wie bei ihr, wie froh sie einfach war, dass wir auch mit den Kindern das gemacht haben, weil ich glaube, bisher noch gar kein Kinderprogramm angeboten haben in dem Familienzentrum.
Wenn du, Simon, jetzt ein Ereignis hervorheben müsstest oder ein Beispiel nennen müsstest, wie ihr vor Ort, jetzt haben wir die konkreten, oder jetzt haben wir gehört, wie Leute reagiert haben, was das vielleicht auch mit euch gemacht hat. Wenn du ein Beispiel nennen müsstest, wo ihr Gottes Wirken ganz konkret gesehen habt vor Ort, wovon würdest du dann stellvertretend berichten?
Na gut, das ist jetzt eigentlich so rum gesagt, wovon nicht. Weil ich muss sagen, dass wir überhaupt da waren, hat Gott geführt, weil es gab keine Arbeit. Wir waren wirklich das erste Mal, es war unser erster Paxan-Einsatz, wo wir wirklich an einem Ort waren, wo noch nichts da war. Das Visum, dass wir da überhaupt hingekommen sind, weil es gab viele, viele Schwierigkeiten bei dem Visa. Dann waren wir da. Ja, eigentlich kann man das wirklich, es hätten so viele Sachen auch schief gehen können, oder es hätten auch so viele Sachen negativ sein können, wo ich mir auch vorher viele Gedanken drüber gemacht habe, ist alles nicht eingetreten. Und deswegen, das war alles einfach nur eine Zeit, wo ich sagen würde, die war von Gott geführt, die war unter Gottes Segen und auch vor allem auch unter Gottes Schutz. Also wir haben auch einmal Abendmahl gefeiert und dann ist ein riesiges Regengebiet, hat man gesehen, dass es aufgezogen ist, aber wir konnten unseren Gottesdienst noch fertig feiern, hat nochmal ganz kurz ein bisschen getröpfelt, und das sind eine Kleinigkeit einfach nur, und so ging es eigentlich die ganze Zeit. Ja. Oder dass jemand, der mal in der Gemeinde drin war, dann, also es gibt auch eine Baptistengemeinde, wo beide reingehen, der mal in der Gemeinde dabei war, ja, der wurde in der Woche dann, wurde er freigestellt von der Arbeit, sagen wir es mal so. Und der hat dann mit den Zeit dann frei gehabt, mit mir zusammen in der Werkstatt zu bauen, und wir hatten einfach richtig gute Gespräche zusammen. Und das sind so viele Sachen, also von daher, ich kann das jetzt nicht sagen, oh, da ist ein mega Wunder passiert. Ich würde sagen, der ganze Einsatz war einfach ein Wunder und eine Führung Gottes. Und da sind wir einfach sehr dankbar dafür.
Und wenn der ganze Einsatz ein Wunder war, ein Wunder Gottes, wo ihr Gottes Leitung immer wieder gesehen habt, Jonas und Sarah, was würdet ihr dann sagen, ist so der Nährwert für den eigenen Glauben, den man mitnimmt aus so einer Einsatzzeit?
Ja, genau. Also zum einen, was mir jetzt persönlich oder mir ans Herz gegangen ist auch, war einmal die Gastfreundschaft von Davide und Tanja. Wir waren ja, wie lange waren wir da? 12 Tage? 12 Tage da, und die haben einfach diese 12 Tage uns 100% unterstützt. Die waren total gastfreundlich, also waren eigentlich jeden Abend bei ihnen zusammen, haben bei ihnen zu Hause gegessen, für uns wurde gekocht, wir konnten den Abend dort verbringen, auch lange Gespräche über Glauben, über die Kirche, über die Mission und allen möglichen Reden, über die Politik vor Ort. Und das war einfach was, was mich echt berührt hat, weil das ist echt anstrengend so eine Woche. Die haben eine kleine Tochter, die total aktiv ist und die haben das irgendwie alles so unter einen Hut gebracht und haben dann nicht irgendwie sich zurückgenommen, sondern echt gesagt, okay, wenn die da sind, dann geben wir auch unser Bestes und das haben sie gemacht. Und das war einfach so eine total schöne Gemeinschaft mit Christen, ja.
Ja, kann ich echt nur bestätigen. Ne? Also ich glaube, so als Kind geht man immer wieder auf Freizeiten und hat da echt Höhepunkte und Erlebnisse mit Gott. Und Pax An ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit davon. Also man hat Andachten, man sieht einfach, wie gesegnet diese Zeit ist und erlebt wirklich, wie Gott wirkt. Und das nimmt man natürlich schon auch viel mit. Und gerade jetzt so im Rückblick, immer wenn wir wieder drüber reden, merkt man halt auch einfach, dass es wirklich einen Gott gibt, der hier wirkt und der, genau, einen auch im Alltag unterstützt, wo man es vielleicht oft nicht ganz so merkt wie bei einem Pax-An-Einsatz.
Das heißt, ihr habt Gottes Wirken so erlebt, dass es euch die ganze Zeit ja irgendwie durchgetragen hat, aber auch hinterher noch inspiriert hat, kann man wahrscheinlich so sagen. Jetzt wart ihr dort natürlich nur eine begrenzte Zeit. Also ihr könnt jetzt nicht jederzeit sagen, wir nehmen uns nochmal ein Visum kurz und fliegen dann nochmal rüber und schauen mal, wie es den Menschen dort geht. Und ich vermute mal, vor allem auch in der Besetzung, werdet ihr so schnell nicht mehr nach Weißrussland kommen, vermute ich mal. Außer es gibt dann nochmal ein Pax-An-Team nach Weißrussland, das ist natürlich immer möglich. Aber wie sieht das denn jetzt aus, Dolly? Habt ihr mittlerweile Neuigkeiten von eurem Projekt, beziehungsweise, wenn wir es mal ein bisschen konkreter machen wollen, auch konkret für uns hier als Gemeinde, jetzt haben wir das gehört, wir haben gehört, Gott hat da gewirkt, Gott hat durch euch gewirkt, aber wenn wir jetzt für Weißrussland beten wollen, wenn wir beten wollen für euer Projekt, was wären da jetzt so die Gebetsanliegen, die ihr nennen würdet?
Also ich würde sagen, in zwei geteilt. Zuerst mal für die Menschen mit Behinderung, mit denen wir zusammengearbeitet haben, haben wir ja von Jonas, Sarah schon einiges gehört, was wir, dass wir auch wirklich mit ihnen Zeit verbringen konnten. Waren auch andere Mitarbeiter von dem Zentrum dabei und ich weiß nicht, ob wir denen, also wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass das für die eher ungewöhnlich war, dass man mit denen auch so viel Spaß haben kann. Und da hoffen wir ja auch, dass wir denen vielleicht ein bisschen mehr Ideen gegeben haben, dass sie vielleicht auch anders mit diesen Menschen umgehen können. Das sind Gebetsanliegen. Dann die Holzwerkstatt einfach. Wie Jonas ja schon gesagt hatte, sie haben jetzt jemanden angestellt. Und da oben sieht man schon ein paar Häuser, Vogelhäuser, die hergestellt wurden für eine Ausstellung, wo dann auch gleich eine Ministerin eins gekauft hat oder was weiß ich. Also einfach für das Projekt, dass das weiterläuft, dass das... Ja, dass es auch für die Menschen mit Behinderung wirklich, ja, ihnen wirklich noch mehr Selbstwertgefühl gibt. Und dann hatten wir ja gesagt, als wir hingegangen sind, gab es noch nicht wirklich irgendwelche Nazarener-Arbeit oder sonst was da. Wir konnten jetzt aber gemeinsam mit David und Tanja durch das Kinderprogramm da wirklich was beginnen, bei den unteren Bildern. Ich weiß nicht, wie gut man die sieht. Das sind nicht Bilder von uns, sondern die sind aus dem September. David und Tanja konnten da jetzt wirklich ein Kinderprogramm anfangen. Ein paar von den Kindern, die auch in unserem Programm dabei waren, das sind zwei Gruppen, eine Gruppe für Gehörlose. Und ja, es ist einfach eine richtig tolle Sache, dass da jetzt so gewissermaßen der Grundstein für die Kirche des Nazareners in Weißrussland gelegt ist. Aber da brauchen natürlich David und Tanja noch wirklich auch viel Unterstützung im Gebet, dass das so weiterläuft, auch gerade, weil es Weißrussland nicht unbedingt die einfachste Situation ist. Wir waren auch während der Woche beim Kinderprogramm relativ vorsichtig, was wir sagen, weil man also so allgemein evangelisieren darf man da nicht. Wir haben auch manche Lieder, durften wir nicht singen, weil die zu deutlich waren in ihrer Botschaft. Aber einfach dadurch, dass wir jetzt dieses christliche Kinderprogramm in einem staatlichen Sozialzentrum gemacht haben, und dann auch, dass die Fernsehteams da waren, haben sich da wirklich für David und Tanja Türen geöffnet, auch die Botschaft weiterzugeben, die einfach nur ein absolutes Wunder sind. Und dass das, ja, dass das so positiv weitergeht, wie es angefangen hat, das ist auf jeden Fall ein Gebetsanliegen.
Das wollen wir dann auch gerne tun, als Einzelne, als Gemeinde und natürlich auch nachher nochmal in diesem Gottesdienst, dass wir dafür beten, für Weißrussland, für die Arbeit, die auch durch euch angefangen wurde. Weißrussland, jetzt gehe ich mal rückwärts, Portugal, Moldawien, Armenien, Albanien. Jetzt, ihr habt eine ganz schöne Reichweite, so, zumindest innerhalb von Europa. Es gibt dann auch das andere Pakistan-Team, das ist sogar noch in anderen Kontinenten teilweise unterwegs. Simon, wie ist denn der geografische Ausblick für 2019 für das Pakistan-Team?
Gut, dann sage ich es geografisch, es geht weiter in Osten. Noch weiter östlich, also es geht nach Georgien. Das werden Dolly und ich leiten das Team. Wir haben so einen ersten Kontakt hergestellt. Es gibt auch schon die ersten Projektideen. Also das ja, läuft eigentlich schon alles sehr gut. Der Christoph wird auch ein Team machen. Er hat ja auch dieses Jahr eins gemacht in Kosovo. Er wird noch fleißig den Globus drehen. Also er ist noch am Suchen. Er hat jetzt noch schon viele Sachen angefragt, sind noch viele Sachen im Werden, aber er kann jetzt noch nicht sagen, wo es bei ihm konkret hingeht. Das ist noch gerade in der Gestaltung. Und so geht es dann weiter. Darf ich noch ganz kurz so? Alle Leute, die so im Alter ne, von 18 und 30 Jahren sind, sind natürlich immer willkommen bei Paxan. Ihr könnt uns gerne auch im Bistro ansprechen. Wir sind dann noch da und stehen einfach für eure Fragen zur Verfügung. Aber eine Sache ist mir an der Stelle auch wichtig noch zu sagen, ist Danke. Wir haben erzählt, was wir alles erlebt haben, was wir alles durch Gott erleben durften. Und das ist alles nicht möglich, wenn nicht Gemeinden hinter uns stehen. Und wir haben da 15 Stunden am Tag gearbeitet und alles gegeben, was wir geben konnten. Aber es ist einfach wichtig, in diesen Momenten zu wissen, wir haben eine ganze Wolke von Zeugen um uns, die einfach beten, die mit dabei sind, die uns finanziell und im Gebet unterstützen und die einfach hinter uns sind. Und dafür wollen wir euch einfach Danke sagen.
Dann sagen wir euch an der Stelle Danke, dass ihr hierher gekommen seid, euch die Zeit genommen habt, auch davon nochmal zu berichten. Wir machen immer viel Werbung, dann hört man vielleicht nochmal was davon, dass ihr gut gelandet seid und wie es so grundsätzlich gelaufen ist und dass ihr wieder gut zurück seid. Aber wie es dann tatsächlich war, da können wir nur dran teilhaben, wenn ihr herkommt, uns das berichtet. Ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr da wart. Eingeleitet, dass ich gesagt habe, es geht so um die Liebe zum Nächsten. Und jetzt haben wir von dem Pakistan-Team so ein Beispiel davon gehört, wie das aussehen kann. Und jetzt könnten wir sagen, gut, jetzt haben wir das Interview gehört und jetzt legen wir die Sache mal schnell ad acta, indem wir sagen, gut, also den Menschen zu helfen, sie zu unterstützen, und ihnen auch Wertschätzung zu geben, das, was ja immer wieder auch ein erklärtes Ziel des Pakistan-Teams ist, das ist gut und das wollen wir ja alle und das ist jetzt ist gut so, da geht es ja um Nächstenliebe und damit ja auch um das höchste Gebot, das Jesus diesem Gesetzeslehrer gegeben hat, der ihn danach fragte. Das könnten wir jetzt einfach so stehen lassen. Aber wir haben letzte Woche, haben wir uns einen Abschnitt angeschaut, wo Jesus dieses höchste Gebot gibt und haben dann vor allem über die Beziehung zu Gott gesprochen. Das habe ich vorhin auch gesagt. Und ich habe auch gesagt, dass dieses höchste Gebot Jesus eben nicht nur im Matthäusevangelium gibt, sondern auch bei Markus und bei Lukas. Und die gehen jeweils etwas anders weiter. Und dementsprechend ist es durchaus auch sinnvoll, uns zur Vertiefung dessen, was wir eben auch gehört haben, hier als praktischen Bericht, wie jemand oder wie eine Gruppe ihren Nächsten liebt, dass wir uns nochmal eine Stelle anschauen, wo Jesus nochmal in eine ganz bestimmte Richtung geht. Und auch bei Lukas ist sogar der Einstieg etwas anders in diese Frage. Und deswegen lesen wir uns das jetzt gerade nochmal durch, Lukas 10, die Verse 25 bis 37, wo ein Gesetzeslehrer kommt und Jesus auf die Probe stellen will.
Und er fragt ihn: Rabbi, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück: Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Und dann erwiderte der Gesetzeslehrer: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deine Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte: Kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Also der Gesetzeslehrer, der Jesus hier auf die Probe stellt, der ist eigentlich sehr direkt. Der fragt nicht nur nach dem höchsten Gebot, sondern der zeigt zugleich, worum es ihm hier eigentlich geht. Nämlich darum, wie viel beziehungsweise was muss ich eigentlich tun, damit ich mit all den anderen gerechten Menschen den zukünftigen Segen der Herrlichkeit Gottes in Ewigkeit genießen darf? Wie kriege ich ewiges Leben? Und dann stellt Jesus eine Rückfrage und dann gibt er sozusagen die Antwort zu seiner eigenen Frage selbst, weil Jesus ihm ja hier auch zustimmt. Es geht darum, Gott zu lieben, ganzem Herzen, Hingabe, aller Kraft, mit dem ganzen Verstand. Und dann auch den Nächsten zu lieben. Damit könnte dann natürlich alles gesagt sein, aber der Lehrer will sich hier nochmal absichern. Wahrscheinlich ist es auch so, dass er als Gesetzes- und Schriftgelehrter vermutlich die jüdische Schrift Sirach kannte. Eine Schrift, in der es unter anderem heißt, dass man einem Sünder nicht helfen soll. Also stellt er nochmal die Nachfrage, wer denn jetzt zu dem Kreis der Nächsten eigentlich gehört? Wo ist die Grenze? Jetzt ist dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das Jesus dann hier erzählt, weitgehend bekannt. Und von daher will ich mich hier nur auf die ganz wesentlichen Punkte beschränken. Da macht Jesus durch die Geschichte deutlich, die Guten in dieser Geschichte, der Priester, der Levit, also 2 wirklich fromme Männer, die gehen an dem Mann, der hier durch die Räuber verletzt wurde, vorbei. Er sagt nichts über die Motive von diesen Männern, warum die vorbeigehen, ob die sich ekelten, ob die irgendwie unter Zeitdruck standen oder warum die da vorbeigehen. Er sagt nichts darüber, aber er sagt, was für ein Motiv der Samaritaner hatte, diesem Mann dann zu helfen. Nämlich, dass er ganz tiefes Mitleid hatte und deshalb ganz aktiv handelte, dass er zu dem Verletzten direkt hinging, dass er seine Wunden behandelt, dass er ihn an einen von diesem unsicheren Ort wegführt und sich darum kümmert, dass er an einem besseren Platz gut aufgehoben und langfristig versorgt ist. Und dann fragt Jesus, wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Bei all den Spannungen, die die Juden mit den Samaritanern hatten, da kam es diesem Mann hier nicht über die Lippen zu sagen, von einem guten Samaritaner zu sprechen. Zumindest stellt Jesus das hier so dar. Sondern, beziehungsweise so sagt es der Gesetzeslehrer hier, also der kommt nicht... Guter Samaritaner, sagt er nicht, also kommt nämlich über die Lippen, sondern er sagt, derjenige, der barmherzig war und ihm geholfen hat, ist derjenige, der als Nächster gehandelt hat. Und auch diese Antwort bestätigt Jesus dann und ermutigt ihn. Und als ich das nochmal gelesen habe, habe ich mich selbst dabei ertappt, wie ich und wie viele von uns, glaube ich, immer wieder davon reden, dass wir ja unseren Nächsten lieben. Dass es um Nächstenliebe geht. Es gibt irgendwie so ein Zielobjekt. Es gibt den Nächsten. Es gibt da den anderen, dem wir was Gutes tun. Aber wenn wir ehrlich sind, dann haben wir ganz ähnliche Fragen, wie sie der Gesetzeslehrer auch hatte. Zum einen die Frage natürlich, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Aber zum anderen auch die Frage, wer ist eigentlich mein Nächster? Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, in unsere eigenen Gedanken, in unser eigenes Leben, dann drückt sich diese Frage, wer ist mein Nächster, in ganz, ganz praktischen Beispielen aus. In folgenden Fragen zum Beispiel, wer ist denn jetzt mein Nächster? Ist mein Nächster der deutsche Mitbürger oder ist das der dazugekommene Flüchtling? Wer ist da jetzt mein Nächster? Wem muss ich da nah sein? Oder wer ist mein Nächster? Ist mein Nächster meine eigene Familie, die ja ganz nah an mir dran steht? Oder ist das der Obdachlose auf der Straße, dem ich begegne? Wer ist mein Nächster? Wer ist eigentlich mein Nächster? Soll ich mich mehr für verfolgte Christen einsetzen? Oder muss ich mich nicht doch viel mehr für den Weltfrieden, für alle Menschen engagieren? Und wer ist eigentlich mein Nächster? Ist es derjenige, von dem ich weiß, dass er ein einwandfreies Leben nach dem Willen Gottes führt? Oder ist es derjenige, bei dem der schon immer zügellos und ausschweifend gelebt hat, der keinerlei Einsicht und Willen zur Besserung zeigt? Wer ist mein Nächster? Oder nochmal die ganze Spanne da aufzuzeigen, wer ist mein Nächster? Ist es mein Nachbar? Ist es der drogenabhängige Sohn meiner entfernten Bekannten? Sind es die Opfer von Menschenhandel, die es hier in Deutschland gibt? Oder sind es die Menschen mit Behinderung in Weißrussland oder irgendwo anders auf dieser Welt? Wer ist mein Nächster? Und um bei diesen Fragen Missverständnisse zu vermeiden, es ist nicht so, dass wir dazu in der Bibel, auch ganz konkret von Jesus selbst, dass wir dazu keine weiterführenden Hinweise hätten zu der jeweiligen Sache. Natürlich können wir politische Themen, können wir Ethik, können wir unsere Lebensprioritäten oder christliche Gemeinschaft, können wir die auf bestimmten Prinzipien aufbauen, auf bestimmten Regeln, die sich an der Bibel und an christlichen Maßstäben irgendwie orientieren. Das ist gerechtfertigt und letzten Endes ist das auch notwendig. Aber all das gibt uns keine Antwort darauf, wer denn nun eigentlich mein Nächster ist. Der Gesetzeslehrer, der sagt, derjenige, der Barmherzigkeit gezeigt hat, der hat sich als der Nächste erwiesen. Das heißt, Jesus stellt hier die Frage komplett auf den Kopf. Anstelle zu beantworten, wer denn jetzt der Nächste ist, fordert Jesus dazu auf und ermutigt dazu, selbst zum Nächsten zu werden. Selbst zum Nächsten zu werden. Und wie das aussehen kann, das haben wir vom Paxan-Team unter anderem gehört. Das heißt, wenn wir selbst zum Nächsten werden für unsere Mitmenschen, dann kommen wir den Mitmenschen nahe. Als Nächste kommen wir nah. Dann gehen wir in die Situationen und zu den Menschen hin, die diese Nähe brauchen. Und natürlich ist es klar, dass es diese Menschen überall gibt. Dazu braucht man nicht zwangsläufig nach Weißrussland, das wissen wir auch. Und es gibt auch manche unter uns, die wahrscheinlich Beispiele nennen könnten, wie sie ganz konkret für andere Menschen da sind. Und trotzdem leben wir in einer Welt, in der wir ganz häufig konkret von Nächstenliebe sprechen und dennoch ganz viele Menschen den Egoismus der Menschen beklagen. Und dafür, daher dürfen wir dankbar sein für solche Menschen wie jetzt die Teilnehmer des Paxan-Teams, die eben nicht nur hierher kommen zum Reden, sondern deren Reden auch ein Tun vorausgeht. Derjenige wird zum Nächsten, der barmherzig handelt. Jemand, der barmherzig handelt, der handelt nach Gottes Willen. Er handelt Jesus ähnlich, Christus ähnlich. Wird ein Stück weit mehr ein Mensch nach dem Charakter Christi. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Jesus selbst hat demonstriert, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Und ein letzter Gedanke an der Stelle, der mich auch nochmal berührt hat, der mir nochmal was vor Augen geführt hat. Und jetzt auch ganz unabhängig von dem Einsatz des Paxan-Teams. Barmherzigkeit ist mehr als Gnade. Gnade bedeutet, dass wir jemanden, obwohl er es eigentlich anders verdient hätte, dass wir ihm vergeben, dass wir uns ihm zuwenden und dass wir auch mal Hilfe zeigen, ausnahmsweise, nach dem Motto, eigentlich müsste es ja anders sein, aber ich zeig dir Gnade. Aber Barmherzigkeit ist nicht nur, naja, ich habe dir jetzt vergeben. Sondern was auch immer da schiefgelaufen ist, was auch immer nicht in Ordnung ist, Barmherzigkeit kümmert sich immer auch um die Folge von dem, was schiefgelaufen ist. Barmherzigkeit ist viel weitreichender. Barmherzigkeit kümmert sich um die Wunden von dem, der dort niedergeschlagen liegt. Der nicht nur jemandem aufhilft und sagt, gut, ich bringe dich jetzt ins nächste Krankenhaus und dann lasse ich dich dort und dann kümmern sich andere schon drum, sondern der aktiv hingeht, der die Wunden behandelt und der dann natürlich auch für weitere Versorgung sich einsetzt. Gottes Barmherzigkeit kümmert sich immer auch um die Folgen dessen, was schiefgelaufen ist, wodurch auch immer. Egal, was der Grund ist. Gott ist ein mitleidender Gott, der sich in das Leben der Menschen durch Christus hineingibt, der dort anpackt, wo Hilfe gebraucht wird. Und das dürfen wir empfangen und letzten Endes dadurch immer mehr zu Nächsten werden. Nicht Nächsten helfen, sondern zu Nächsten werden, die sich mit Barmherzigkeit, mit Mitleid und mit Liebe anderen Menschen annehmen, anderer Menschen annehmen und anderen Menschen hingeben. Letzte Woche haben wir unser Thema genannt, Hingabe mit Herz und Hirn. Heute ist es Hingabe mit Barmherzigkeit. Wir dürfen selbst zu den Nächsten werden, weil Jesus uns ein Nächster geworden ist. Amen.